Moin und willkommen im Finde Dein Mama Konzept Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und hier erfährst du, wie du mit der Kopffrei-Methode deine To-Dos endlich stressfrei meisterst, bis zu 5 Stunden pro Woche zurückgewinnst und Familie und Beruf wirklich entspannt lebst. Für einen Alltag, der dir Freude macht und der dir das gute Gefühl gibt, abends stolz auf deinen Tag zu sein. Happy Welcome, lehn dich zurück, lass dich inspirieren und nimm genau die Impulse mit, die dir dein Leben leichter machen. Und wenn du nicht nur zuhören willst, sondern wirklich was verändern willst, dann schreib mir eine WhatsApp. Ich zeig dir, welches meiner Programme für dich jetzt am besten sind und dich unterstützen können, damit dein Alltag mit Familie und Beruf leichter wird und du Zeit zurückgewinnst. Den Link zu meinem WhatsApp findest du in den Shownotes. Und ich freue mich mega, dass du hier eingeschaltet hast. Einmal so eine kleine Service-Info. Ich nehme jetzt doch wieder rein Audio auf. Ich habe jetzt ein paar Episoden mit Video aufgenommen. Auf manchen Kanälen war es zu sehen oder doch auch nicht. Es kann auch sein, dass jetzt alles offline ist. So bin ich eben. Ich probiere Sachen aus und manchmal funktionieren sie und sind geil und manchmal nicht. Und das war jetzt irgendwie, also ich weiß noch nicht genau, ob ich dauerhaft ohne Video mache, weil eigentlich finde ich es cool. Aber jetzt gibt es gerade so einen Hickhack mit meinem Hoster. Und auf jeden Fall will ich, dass ich weiterhin regelmäßig Content hier liefere und deswegen ist jetzt erstmal ohne Audio. Also falls du zu den wenigen gehörst, die per Video geguckt haben, denn ich habe euch ja gefragt, ist das für euch ein Mehrwert? Habt ihr Bock dazu? Und es kam Rückmeldung, aber es hat einfach niemand geschrieben, ja, ich find's richtig geil und ich guck dich jetzt nur auf Video. Sondern es haben alle geschrieben, ja, ist ganz nett, aber ich guck dir eh auf Instagram zu oder ich höre dich eh nur im Auto, da gucke ich kein Video oder so. Also ihr wart jetzt nicht so gehypt, als dass ich jetzt gesagt habe, ich mache es zur höchsten Prio jetzt sofort, meinen Podcast nur per Video zu produzieren. Also back to the roots, wir machen hier jetzt Audio und genau. Dann, ich gucke gerade hier, ich habe hier so natürlich einen kleinen Spickzettel, ne, was ich euch noch alles erzählen wollte. Dann ist natürlich die wichtigste Info heute, dass die Kopffrei-Woche heute startet, wenn du diese Podcast am 5.5.26 hörst. Wenn du sie die Woche innerhalb der nächsten 7 Tage danach hörst, kannst du auch immer noch einsteigen. Wenn das auch schon vorbei ist, dann ist leider vorbei. Dann bist du halt das nächste Mal dabei, wenn ich irgendwie sowas mache. Bei der Kopffreiwoche halbieren wir deine To-Do-Liste und du erfährst, warum deine To-Do-Liste als Mama nie leer wird und was du stattdessen brauchst. Und das ist eine Woche, wo du jeden Tag einen Audioimpuls per WhatsApp bekommst und wir machen ein Live-Webinar am Donnerstag, den 7. Mai um 20 Uhr. Yes, es gibt eine Aufzeichnung und es lohnt sich mega dabei zu sein. Weil, wenn du das kennst, dass du so machst und tust und den ganzen Tag jonglierst, aber nicht fertig wirst oder du schaffst einiges, aber das Gefühl hast, irgendwie bin ich trotzdem unzufrieden, dann komm da rein, weil genau da gucken wir, wo kannst du ansetzen, damit sich dein Kopf frei anfühlt. Du hörst auf, nur noch zu funktionieren und steuerst wirklich deinen Alltag und du bekommst dieses Live-Webinar, du bekommst die Aufzeichnung für ein paar Tage. Es gibt einen Bonus für alle, die live im Webinar sind, nämlich die ultimative Reduzier-Checkliste und dann eben die WhatsApp-Gruppe, wo du dann auch nochmal extra Entlastung in der Woche bekommst und auch es leichter hast, Dinge direkt umzusetzen. Und wenn du Bock hast, fokussierter und produktiver zu leben und Aufgaben gut zu meistern, dann sei auf jeden Fall dabei. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes und ich freue mich in Keks, wenn du dabei bist. Heute sprechen wir über das Thema, du bist immer busy, du bist vom Gefühl her nie fertig und du prokrastinierst. Also du hast dieses Muster, dass du immer wieder aufschiebst oder wesentliche Dinge vor allem aufschiebst und es gibt so ein Prokrastinationsmuster, das berufstätige Mütter in der Regel nicht erkennen und genau darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast und wir gehen da einfach mal direkt ein. Das Phänomen ist, du hast viel reaktive Arbeit. Was ist reaktive Arbeit? Also irgendwas passiert, kommt von außen und du reagierst darauf und daraus entsteht für dich ein To-Do. Also typischerweise eine WhatsApp-Nachricht pingt auf, es gibt eine Anfrage und du beantwortest die. Das heißt, der andere Mensch beansprucht deine Zeit. Oder dein Kind ist ein Kleinkind, fällt hin, weint, du bist gerade die Person, die auf das Kind aufpasst. Das heißt, du gehst hin, tröstest das Kind, machst eine emotionale Begleitung, guckst, ob es einen körperlichen Schaden gab, ob irgendwie reagiert werden muss, ja. Und es gibt ganz viele von diesen reaktiven To-Dos und da sind wir den ganzen Tag mit beschäftigt. Aber es führt dazu, dass wir das Gefühl haben, nichts geschafft zu haben. Und das ist auch vor allem der Grund für die, die viel Care-Arbeit machen oder in Elternzeit sind, dass sie das Gefühl haben, ich schaffe ja gar nichts. Und das führt zu einer großen Unzufriedenheit. Einmal, weil wir das gewohnt sind, in der Regel Dinge zu schaffen. Wir sind auch oft so erzogen worden. Unsere Gesellschaft funktioniert auch ein Stück weit so. Also je schneller, je höher du kommst, desto besser bist du. Also ist sozusagen der Glaubenssatz und ist auch das, was oft suggeriert wurde. Auch Schule und Bildung ist darauf ausgelegt, ne? Eine Eins ist besser als eine Drei. Also je besser du bist, desto mehr Lob bekommst du, desto mehr Anerkennung bekommst du. Und wenn du halt den ganzen Tag reaktive Aufgaben machst, bekommst du halt keine Eins. Sondern du hast halt nichts gemacht, ne? Also du hast ja nur ein Kind getröstet und du hast nur reagiert, als die Waschmaschine gepiept hat und du hast ja nur was zu essen gekocht, als du und dein Kind Hunger hatten, bla bla bla. Natürlich hast du ganz viel gemacht und natürlich hast du auch total sinnvolle und wertvolle Dinge getan, aber es fühlt sich so an, als hättest du nichts gemacht. Und das kennen wir auch im Job, dass wenn du in einem Job bist, wo viel das Telefon klingelt, wo permanent das Postfach auf ist oder irgendwie hier so ein Teams-Chat oder Slack oder was auch immer, dass du dann die ganze Zeit quasi reagierst und dadurch wirst du unproduktiv. Und es gibt eine sogenannte produktive Aufschieberitis, ja, das Phänomen meint, dass Aufgaben zu erledigen, die ein Gefühl der Leistung vermitteln, aber die wirklich wichtigen Dinge dann nicht angegangen werden, ja. Das heißt, also wir erledigen lieber diese schnellen kleinen Dinge, oder sie sind nicht unbedingt immer klein, aber diese reaktiven Dinge und gehen dann die großen Sachen nicht an. Das ist das, was bei den meisten Menschen mit Richtung Steuererklärung ist, weil das wäre ja total klug, wenn jetzt ein Beleg reinkommt, den du für deine Steuererklärung brauchst, egal ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig, bei den Selbstständigen kommt einfach nur mehr auf den Tisch. Wäre ja total klug, ein System zu haben, so nach dem Motto, da lege ich Rechnung ab, da lege ich irgendwie Ausgaben und da Einnahmen ab und dann habe ich das quasi immer in dem Moment, wo das kommt, also richtig abgelegt und wenn ich dann die Steuererklärung mache, brauche ich nur auf diesen Ordner oder auf diesen Papierstapel zugehen und dann habe ich alles, ja. Schaffen die wenigsten Menschen, weil es immer was Wichtigeres gibt. Also jetzt den Bewirtungsbeleg, wo du mit einer Kollegin essen gegangen bist als Selbstständige und das einreichen kannst, in dein Buchhaltungssystem hochzuladen oder zu digitalisieren, ist halt gerade überhaupt nicht wichtig, weil entweder hast du bis Ende des Monats Zeit, beziehungsweise bis zum Anfang nächsten Monats, wenn du monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machst, die meisten machen aber alle 3 Monate oder nur einmal im Jahr. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, das jetzt zu machen, außer dass es smart wäre, weil du es dann nicht vergisst und die Zettel nicht suchen musst, du dann am Ende nicht einen riesen Haufen vor dir hast. Aber es ist jetzt viel einfacher, mal eben eine E-Mail zu beantworten oder mal eben gerade einen Instagram-Post zu machen oder einen Zahnarzttermin für dein Kind zu besorgen oder. Das heißt, wir schieben Dinge auf, die durchaus eine Wichtigkeit haben, aber keine Dringlichkeit. Und es kann aber auch passieren, dass du auch dringliche Dinge aufschiebst, weil du eben von diesen reaktiven Aufgaben überschwemmt bist. Und es ist einfach eine wunderschöne Ausrede zu sagen, ich hatte ja so zu viel zu tun, ich konnte mich darum nicht kümmern. Kennen auch viele, wenn es irgendwie so Deadlines gibt, ne, dass sie dann sozusagen am Abend vorher, können sie dann produktiv daran arbeiten, weil sie halt wissen, ich muss jetzt, es gibt nichts anderes, ich kann nichts anderes zur Priorität machen. Eigentlich wünschen sie sich, dass sie schon vor einer Woche fertig gewesen wären, aber 2 Wochen vorher anzufangen, tun sie nicht, weil diese kleinen Aufgaben sie die ganze Zeit, ja, quasi ihnen vor der Nase sitzen. Das heißt, es ist ein unbewusstes Muster, dass wir dann lieber diese in Anführungsstrichen unwichtigen Sachen machen, die können auch wichtig sein, aber diese reaktiven Aufgaben machen, anstatt das große Ganze oder das Langfristige zu machen. Und im Kern ist Produktivität, Angst, das lebende Gefühl, nie genug Aufgaben abzuschließen oder Ziele zu erreichen. Und das ist übrigens egal, wie viele Stunden du arbeitest, das reicht nie. Und es wird eher schlimmer, man fühlt sich schuldig, wenn man dann nicht arbeitet. Das heißt auch, wir denken oft, oder höre ich viel, ne, das ist so nach dem Motto, ja, aber wenn ich mehr Stunden hätte, dann in der Erwerbsarbeit, ja, oder wenn ich mehr Zeit hätte für den Haushalt, dann wäre hier immer alles tippitoppi und so. Und wahrscheinlich ist das nicht die Wahrheit. Also ja, bis zu einem gewissen Grad gilt es, dass wenn du mehr Stunden hast, du auch mehr schaffst. Also sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie 1 Stunde in der Woche, um das Fotobuch aus dem letzten Jahr fertig zu machen. oder du hast jetzt 3 Stunden die Woche, um dieses Fotobuch fertig zu machen. Du wirst mit 3 Stunden wirst du weiterkommen. Wenn du eine Grundorganisation drinne hast, ja, wenn du die ganze Zeit rumtüdelst und nichts fertig kriegst, dann halt auch nicht. Aber vom Prinzip her schaffst du natürlich in 3 Stunden mehr als in 1 Stunde. Aber wenn du jetzt selbstständig bist und du erwerbsarbeitest 40 Stunden und du arbeitest im Vergleich dazu das doppelte 80 Stunden, ja, also dass du quasi 7 Tage die Woche arbeitest von morgens bis abends, heißt das nicht, dass du unbedingt mehr erreichst, weil wir gar nicht so lange so konzentriert sein können, weil du vermutlich nicht besonders produktiv arbeitest, weil wenn du produktiv arbeitest, kannst du gar nicht 80 Stunden die Woche arbeiten, weil dein Gehirn das gar nicht leisten kann. Das heißt, diese Angst, nie genug Aufgaben abschließen zu können oder Ziele zu erreichen, führt dazu, dass wir reaktive Aufgaben vorziehen, weil wir dann so aufschieben und wir dann das große Thema gar nicht angehen. Und es ist einfach so eine schöne Ausrede für uns selbst und für andere zu sagen, ich hatte ja so viel zu tun. Und Kinder sind übrigens auch eine super Ausrede. Ja, mein Kind war krank, die Kita hatte zu, ich konnte das nicht machen. Und dann ist es so schön, sich selber einzureden, ich hätte das nicht tun können. Und ja, wenn dein Kind krank ist, die Kita zu hat und du keine Systeme hast, die das abgreifen, also wo du aufgeteilt wird, wenn du komplett alleine für alles verantwortlich bist, dann kannst du halt auch tatsächlich wirklich nichts machen. Deswegen ist das ja so eine gute Ausrede, ja. Und gleichzeitig ist das dein Leben und deine Verantwortung und du entscheidest, wie du dein Leben aufbaust. Und wenn du ganz alleine die Einzige bist, die sowas abfängt, dann ist das auf jeden Fall ein Problem. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber der Vater des Kindes kümmert sich nicht oder der lebt nicht mehr oder wir sind nicht mehr zusammen oder der hat einen ganz wichtigen Job und der kann auf keinen Fall das Kind nehmen und der will das nicht. Und wir haben in der ersten Schwangerschaft haben wir abgemacht, ich mache die Care-Arbeit und nicht er und deswegen können wir das nie wieder ändern. Und ich muss mein Wort halten, obwohl ich ja selber nicht wusste, was auf mich zukommt. Ja, dann kannst du natürlich nichts machen. Dann bist du jetzt Opfer deiner Umstände und musst jetzt immer alles ausgleichen. Na, du merkst schon an der Art und Weise, wie ich das sage. Das sind alles Geschichten in deinem Kopf und du kannst jeden Tag dich neu entscheiden. Und aufgrund der Erfahrungen, die du gerade gemacht hast oder in den letzten Jahren gemacht hast, darfst du auch dich neu und anders entscheiden, egal was du deinem Partner irgendwann mal versprochen hast, ja. Und wenn du eine stabile Partnerschaft führst oder auch eine gute Beziehung zum Vater des Kindes hast, dann kannst du halt auch sowas sagen. Du kannst einfach sagen, ich habe es mir anders vorgestellt, ich wusste nicht, wie groß die Belastung ist und ich kann nicht jedes Kind krank alleine ausgleichen. Und ja, nur weil du einen wichtigen Job hast, heißt das nicht, dass ich irgendwie immer hier die Feuerwehr spielen muss und du nie. Also es gibt immer Lösungen und auch übrigens nicht nur über den Vater, sondern auch über Netzwerk und Kooperationen und so weiter. Das heißt, das sind nur mal Einblicke in Lösungen. Da gibt es noch so viel mehr und welche Lösung da für dich passt, das ist zum Beispiel was wir im Vereinbarkeitsjahr für dich erarbeiten können, ne? Weil ich da immer deine persönliche Situation kennen muss und das ist genau das, wo ich sage, wir müssen eben gucken, was für dich und deine Vereinbarkeit passt. Was wichtig ist, was du hier aus dieser Episode mit rausnimmst, deine Kinder sind nicht der Grund, warum du wenig schaffst. Also deine Kinder können nicht deine Ausrede sein. Und das ist auch so eine ganz eklige Energie, ja. Viele sagen auch mal so, ja, Ausrede ja nicht, aber ist ein Grund. Ja, prüf nochmal. Was ist der Unterschied für dich zwischen Grund und Ausrede und ist es wirklich ein Grund oder eine Ausrede? Also ich zum Beispiel bin so erfolgreich in meinem Business wegen der Kinder, also quasi genau einmal umgedreht, ja. Meine Kinder und meine Liebe zu denen und meine Verbindung und diese Wichtigkeit, dass ich auch viel Zeit mit denen verbringe, für mich, da ist das wichtig, die führt dazu, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich mich beruflich verwirklichen, ausreichend oder noch mehr als ausreichend Geld verdienen und eben nicht zu viele Stunden zu arbeiten, was ich für mich definiert habe als nicht mehr als 30. Inzwischen arbeite ich auf 25 ungefähr. Gibt auch mal Wochen, wo ich ein bisschen mehr mache. Und das habe ich für mich festgelegt und das ist mir wichtig. Und deswegen habe ich dafür Systeme gefunden. Ich kann dir garantieren, wenn ich keine Kinder hätte und sonst außer Arbeit keinen anderen Lebensinhalt hätte, ich wäre die gewesen, die von morgens bis abends arbeitet, weil an Ideen mangelt es mir nicht. Ich habe eher immer zu viele. Ich habe eher immer das Problem zu gucken, oh, was mache ich denn jetzt? Bin ja auch so ein kleiner MG36, der so hin und her hüpft, ne? Human Design, falls jemand das nicht sagt. Ich probiere aus, ich mache, ich so. Okay, zurück zum Thema reaktive Aufgaben und Aufgaben aufschieben. Es gibt so ein paar Zahlen. Es gibt eine Microsoft-Studie, die herausgefunden hat, dass 2/3 der Menschen, also ungefähr 63%, an einem Punkt der Überlastung durch zu viele Aufgaben sind und 42% haben das Gefühl, täglich zu wenig zu schaffen. Und ich kann dir sagen, egal ob du 3 Sachen heute geschafft hast oder 300, wahrscheinlich wird sich dein Gefühl nicht ändern. Wir haben, wenn du sonst immer 3 Aufgaben schaffst und an einem Tag schaffst du dann mal mehr, also es müssen dann noch nicht mal 300 sein, sondern 10, dann fühlst du dich geil, weil du sozusagen im Vergleich zu vorher dieses Gefühl hast von, wow, es ist viel mehr. Aber wenn du dann immer, sagen wir mal, du hast anstatt 3 10 gemacht, wenn du dann immer 10 erreichst, wirst du auch irgendwann unzufrieden sein, weil die Zufriedenheit in dir entsteht nicht über die Anzahl der To-Dos, die du geschafft hast. Ich sag das nochmal, weil auch ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, weil ich war ja früher bei StudiVZ in der Gruppe To-Do-Listen abhaken macht mich glücklich. Es ist egal, wie viele Aufgaben du abschließt, das, was dich glücklich macht, sind nicht die Menge der Aufgaben, die du abschließt. Es fühlt sich in dem Moment so an, weil du dich geil findest, weil du dich über die Aufgaben definierst, aber angenommen, du würdest immer diese Menge an Aufgaben schaffen, wird sich das nicht dauerhaft glücklich machen, weil Glücksgefühl und Zufriedenheitsgefühl nicht über ich habe viel geschafft, ich habe x Aufgaben geschafft, zu dir kommt. Das ist wie so ein Pseudo-Glücksgefühl, also nur kurzfristiges Glück, so können wir das sagen. Es gibt dieses Muster, von dem ich eben gesprochen habe, diese Vermeidung durch Produktivität nennt man das auch, ja. Also man prokrastiniert nicht bei der Arbeit, man nutzt die Arbeit, um das Fühlen aufzuschieben. Jede abgeschlossene Aufgabe liefert dir eben diesen kleinen Dopaminausstoß, wo du dann eben denkst, ich bin jetzt glücklich und bist du ja in dem Moment dann auch, nur es ist halt nicht von Dauer. Und dann fühlst du dich besser? Jemand, der stundenlang seine Wohnung putzt, anstatt ein wichtiges Dokument zu schreiben, fühlt sich am Ende des Tages frustriert, obwohl das Putzen technisch gesehen produktiv war. Also alle, die hier zuhören und so einen super krassen Haushalt führen, guck mal, ob das irgendwas mit dir zu tun hat. Fühl mal rein, hat das was mit dir zu tun? Genau genommen ist das kein Disziplinproblem. Ja, viele denken dann immer, ich muss nur noch die richtigen Aufgaben machen. Ich muss nur noch die wichtigen und dringlichen Aufgaben machen. Und ich muss jetzt nur noch x Aufgaben machen und bla bla bla. Sondern das Problem dahinter ist dein System. Also dringende Aufgaben sind oft reaktiv und werden von äußeren Umständen gesteuert. Wichtige Aufgaben hingegen sind proaktiv und selbstgesteuert. Und sie sind entscheidend für Wachstum und Entwicklung. Und das Problem ist, wenn wir in diesen, man nennt es Urgency Trap sind, also in diesen dringenden Aufgaben reaktiv machen, feststecken und die Aufgaben priorisieren, die unmittelbare Deadlines haben, dann werden sie vermutlich nicht zu unserer langfristigen Vision beitragen. Also meistens nur so per accident, per Zufall sozusagen. Und da gibt es ja auch diese Eisenhower-Matrix, ne? Und der hat mal sowas gesagt wie, ich habe 2 Arten von Problemen, dringende und wichtige, und die dringenden sind nicht wichtig und die wichtigen sind nicht dringend, ne? Da gibt es ja diese Matrix. Und dann hat er diese Quadranten und dann gibt es diesen Quadranten 1, das ist dringend und wichtig. Und die ist eigentlich immer voll, also wenn du dieses Muster verfolgst. Und sollte man das zugrunde liegende System, die vorhandene Unterstützung hinterfragen, ja? Das heißt, wenn du immer alles dringend und immer wichtig ist, wenn alles im Quadrant 1 ist von der Eisenhower-Matrix, dann musst du am System was ändern, weil man zwar auf wertvolle Arbeit fokussiert, aber man im Reaktionsmodus gefangen ist. Und wenn wir ständig im reaktiven Modus sind, auf dringende Aufgaben reagieren und Brände löschen, deswegen Feuerwehrprinzip, haben wir kaum noch Zeit für mentalen Raum, um zurückzutreten, um das Gesamtbild zu vertrachten. Und das verhindert langfristige Ziele. Also du wirst deinen Nordstern vermutlich nicht kennen, nicht fühlen und nicht erreichen. Oder du wirst ihn kennen, aber ihn nicht erreichen. Und auch für die Zukunft planen fällt dann eher schwer. Und dieses irgendwann mache ich das mal, wird dann nie kommen. Und das ist das, was viele auch kennen, die ältere Kinder haben. Das kann ich jetzt nur aus Beobachtung sagen, weil meine Kinder, also mein ältestes Kind ist ja jetzt 14, die also leben alle noch bei uns. Aber wenn du dich mal mit Eltern unterhältst, wo die Kinder ausgezogen sind, dann sagen die sowas wie, oh, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist und schwupp sind sie ausgezogen und irgendwie sind die letzten 20 Jahre so an mir verflogen oder die letzten 18 Jahre oder wann auch immer das Kind dann ausgezogen ist. Und das ist ein Indiz dafür, dass sie sozusagen nur im Reaktionsmodus waren, nur dringende Aufgaben reagiert haben, Brände gelöscht haben und nie im Hier und Jetzt waren oder wenig im Hier und Jetzt waren und auch verhindert haben, sozusagen unbewusst zu gucken, wo will ich eigentlich hin und wie soll mein Leben aussehen. Und dann war so dieses, irgendwann fahren wir in Heidepark, irgendwann machen wir den Nordseeurlaub, da waren die Kinder dann irgendwann zu groß. Weil sie dann ja vielleicht keinen Bock mehr haben oder mit 20 kann man immer noch in den Heidepark fahren, ne? Kann man immer noch nachholen, aber manche Sachen dann eben auch nicht mehr und das ist eine ganz große Traurigkeit, die dann entsteht und davor möchte ich mich und ich möchte ich dich bewahren, deswegen ist mein Ansatz immer sehr bewusste Entscheidungen zu treffen, sehr also nicht reagierend, sondern proaktiv deinen Alltag zu steuern, die Regie in deinem Leben zu führen und nicht zu warten, bis im Kalender mal was frei wird, weil das passiert meistens eher nicht so, sondern eben zu gucken, was ist wichtig und das Wichtigste dann zuerst machen. Also wichtig im Sinne von, was bringt dich zu deinem Nordstern, wo willst du hin? Und deswegen hilft dir Disziplin auch nicht, weil das System erzeugt ja diesen Reaktionsmodus. Also wenn das System, was du gerade hast, immer alles in diesen Reaktionsmodus hält, dann hilft dir auch mehr Disziplin nicht. Dann kämpfst du gegen Windmühlen und mehr Willenskraft gegen ein kaputtes System ist wie so schneller laufen auf dem Laufband, ne? Man bewegt sich, aber man kommt nicht vorwärts. So. Also Disziplin alleine hilft nicht. Und reagieren ist so eine Art elegante Form von der Aufschieberitis und es tarnt sich sozusagen einfach nur. Also es ist eine kreative Vermeidung, kann man sagen. Und es macht auch so ein Wichtigkeitsgefühl. Vielleicht kennst du das auch von Menschen, die du beobachtest. Oft ist es leichter, das auch bei anderen zu sehen, so die immer halt, ach, da kann ich nicht und dann tue ich dies und da habe ich noch diesen Termin und da mache ich das und so. Also die fühlen sich dadurch auch immer ganz toll. Und trotzdem sind es oft Dinge, die sie nicht wirklich dahin bewegen, wo sie wollen. Und das ist eben diese Vermeidungsstrategie. Und was auch ist, wenn du immer dieses Füllegefühl hast von zu viele Aufgaben, ich reagiere nur, du schützt dich auch vor dem Fühlen. Du schützt dich auch davor, dich mit dir selber und deiner Tiefe zu verbinden. Du schützt dich davor zu fühlen. Und du schützt dich auch dafür, dir Zeit zu nehmen für die wichtigen Fragen im Leben, nämlich was ist der Sinn des Lebens, was glaube ich über Leben und Tod, was glaube ich über Religion und Spiritualität, ist der Partner, mit dem ich gerade zusammenlebe, eigentlich wirklich der Partner, beziehungsweise bin mir sicher, ist der Partner, weil wir ziehen immer das an, was wir gerade auch brauchen, auch in der Beziehung, in der Partnerschaft. Und die Frage ist aber, führst du die Beziehung, die du führen möchtest? Hast du das Sexualleben, was du dir wünschst? Hast du die Verbindung zu den Kindern, was du dir wünschst? Für diese Fragen ist ja gar kein Raum in deinem Leben, wenn du die ganze Zeit nur im Reagieren bist. Und das schützt dich davor, diese Fragen zu stellen, weil wenn du dir diese Fragen stellen würdest, würde das vermutlich erstmal zu einem unangenehmen Gefühl führen und du müsstest in die Veränderung gehen und du müsstest selber Entscheidungen treffen und du müsstest 100% Verantwortung für dich und dein Leben übernehmen und das wäre auch eine Lösung oder die Lösung, um dir ein glückliches und erfülltes Leben aufzubauen, aber der Weg dahin ist beängstigend und vielleicht auch so ein bisschen dunkel, man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt. Das heißt, dass du permanent nur im Reaktionsmodus bist, schützt dich auch davor. Und das sind alles oft unbewusste Abläufe auf psychologischer und energetischer Ebene. Und das Spannende ist, dass oft auch die, die halt so in diesem Reaktionsmodus gefangen sind, so diese Miss Perfect in sich haben. Für sie ist es psychologisch akzeptabler, eine Aufgabe zu umgehen, als der Möglichkeit zu begegnen, sie nicht gut genug zu erledigen. Also ich habe dieses Fotobuch jetzt seit 5 Jahren nicht fertig gemacht, weil es war ja immer so viel zu tun und ich musste mich um den Haushalt kümmern, ich musste mich um ein Kind kümmern und dann hatte ich den Jobeinstieg und so weiter. Eigentlich will ich dieses Fotobuch, aber ich konnte es ja nicht tun, weil ich war so beschäftigt, Das schützt dich davor, ein Fotobuch zu machen, das nicht perfekt ist. Ein Fotobuch zu machen, wo vielleicht aus Versehen zweimal das gleiche Foto drin ist. Oder wo ein Schriftzug aus Versehen ins Bild reinläuft. Wolltest du das eigentlich darüber haben? Oder den perfekten Deal zu bekommen, ja? Vielleicht hättest du dieses Fotobuch, hättest du es fertig gemacht und so unperfekt drucken lassen. Vielleicht hättest du dann den Aktionspreis verpasst, den es in den Sommerferien gegeben hätte. Ja, also die Perfektionistin in dir, dieser Anteil in dir von der Miss Perfect, die macht super gerne reaktive Aufgaben, weil sie ja dann sagen kann, ich habe Projekte wie das Fotobuch nicht angegangen. Und das schützt dich davor, etwas Unperfektes fertigzustellen. Das heißt auch, sich mal das Thema Perfektionismus anzuschauen und das aufzulösen, wäre eine mögliche Lösung. Wer viele Aufgaben zu erledigen hat, kann eine verpasste Deadline auf das Beschäftigtsein attributieren. Das heißt, das löst weniger negative Gefühle aus, weil Beschäftigtsein liefert eine gute Erklärung für das Nicht-Vorankommen. Kenne ich total aus dem Angestelltenverhältnis, ja. Oder Berufsleben. Ich denke gerade, ich habe so ein paar Kooperationspartnerinnen, mit denen ich was machen wollte. Und die haben auch immer so dieses, ich will das unbedingt machen, Caroline, es wäre so toll, wenn wir beide uns gegenseitig im Podcast interviewen. Und ich schicke dir auf jeden Fall einen Termin. Und dann 3 Monate später, ach, ich habe dich nicht vergessen, aber es war so viel los. Wir machen das auf jeden Fall. Ich schicke dir einen Termin. Ja. Also manchmal wird's noch was, oft nicht. Und bei mir ist es dann auch so, irgendwann ist auch vorbei. Ich habe keine Lust, das immer in meiner Warten auf Rückmeldungsspalte zu haben. Und dann ist halt die Erklärung dafür, dass sie das Podcast-Interview mit mir nicht machen, ist halt, dass sie gerade im Launch waren, dass sie was anderes vorhatten und so weiter. Und das glauben die sich selber, ne? Also ich bin denen gar nicht in dem Sinne böse, als dass ich denke, die wollen mich verarschen, sondern die glauben sich das selber. Aber sie haben sich dieses Leben kreiert. Also auch gerade die Selbstständigen, weil die hätten ja die maximale Flexibilität, eigene Entscheidungen zu treffen, würden sie sich zu 100% selbst führen, ja? Und das nicht immer leicht, ne? Also ich würde auch nicht sagen, dass ich mich immer 100% selbst führe. Ich arbeite daran und ich übernehme so viel Verantwortung, wie ich gerade kann, für alle meine Entscheidungen und für alles, was mir passiert und wie ich damit umgehe. Und auch ich falle da rein und denke, oh, es war so zu viel zu tun, das habe ich nicht geschafft, ja. Oder ich sage auch manchmal, ich hatte keine Zeit und dann merke ich, ah, ich hatte keine Zeit, ist eigentlich immer Quatsch, ne? Ich habe mir die Zeit nicht genommen, ist die wahre Antwort. Also ich will nicht, also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, soll es jetzt nicht bei dir auslösen, oh mein Gott, ich bin so schlecht und Caroline kann das alles so toll, sondern das ist mein Beruf, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ich kann dir sowohl von meinem Weg erklären, wie ich gegangen bin, als auch von den Frauen, die ich begleitet habe und das, was ich mir an Wissen und Know-how darüber angeeignet habe. Und ich kann dir Lösungswege dahin zeigen und ich bin auch auf dem Weg dorthin und ich habe auch schon vieles gemeistert und ich bin auch nicht bei 100%, ne? Und das ist auch okay, meine Miss Perfect muss da nur beruhigt werden. Und es gibt halt auch quasi die, die sozusagen alles als High Performance tarnen, ja, also auch so als ambitionierter, erfolgreicher Mensch. Das sieht eben nicht nach Aufschieberitis aus, es sieht aus wie Produktivität. Man hakt 100 Aufgaben ab, man beantwortet jeden Tag 50 E-Mails, man besucht Meeting nach Meeting, aber oft vernachlässigen auch genau diese Menschen die bedeutsamen Dinge. Habe ich ganz, ganz viel gesehen, ganz am Anfang meiner beruflichen Reise. Ich habe während meines Masters, als ich Rhetorik und Sprecherziehung studiert habe, schon gearbeitet in einem Institut, was so Burnout-Prävention gemacht hat und auch so, ja, so eine Art Nachbegleitung. Und da waren ganz viele, vor allem Männer, so Ende 40, Anfang 50. Oft hat die Frau den Mann verlassen und das hat dann zu einer emotionalen Krise geführt und oder sie haben ihren Job verloren, weil das Unternehmen ja irgendwelche Maßnahmen getroffen hat und dann gab es quasi für diese Managementposition keinen Platz mehr und dann wurden die gegangen. Und dann haben sie halt gemerkt, ah, oh krass, ich habe jetzt irgendwie die letzten 20 oder 40 Jahre, war ich voll der High-Performer, habe alles gegeben für diese Firma, habe nur gemacht und getan und habe immer gesagt, ich tue das für die Familie, ich tue das für mich, ich tue das, weil es das Beste ist, aber eigentlich habe ich mich mit den bedeutsamen Dingen im Leben überhaupt nicht beschäftigt, sondern ich war total im Hamsterrad gefangen. Und das ist dann Prokrastination der High-Performer. kannst du auch mal reinfühlen, ob das auch dein Thema ist. So, was sind denn jetzt so erste Lösungsstrategien? Die gebe ich ja auch gerne mit. Also einmal das Muster benennen und reflektieren, ne? Deswegen habe ich jetzt so viele unterschiedliche Beispiele genannt. Also fällst du in solche Muster, die ich gerade beschrieben habe? Fällst du in gewohnte Muster von, ich bin immer beschäftigt? Wenn du einfach mal 10 Minuten dich hinsetzt und nichts tust, fühlst du dich dann schlecht? Kannst du das aushalten? Traust du dich, dir mal einen halben Tag off zu nehmen von Erwerbsarbeit, von Kindern, von Partnerschaft und nur was Schönes für dich zu machen, im Wald spazieren zu gehen, in die Sauna zu gehen, ja? Oder hältst du das nicht aus? Musst du beschäftigt sein? Nimmst du dir erwerbstätigkeitsfrei und kinderfrei, um dann den Dachboden auszumisten? Das wäre wieder Beschäftigungstherapie. Was glaubst du, was du durch ständige Beschäftigung gewinnst? Und könnte deine Beschäftigung eine Weise sein, bestimmte Aufgaben oder Menschen auszuweichen oder gewisse Fragestellungen in deinem Leben? Das heißt, dieses Reflektieren, sich darüber Gedanken machen, vielleicht Journaling ist ein Schritt. Ein weiterer Schritt ist, mal zu gucken, was ist denn wichtig und was ist dringend. Und das ist tatsächlich was, wo die Eisenhower-Matrix helfen kann. Bin ja sonst nicht so der Fan von der Eisenhower-Matrix, weil sie eben keine Gesamtlösung ist für dein To-Do-Management, wie es jetzt die Kopf-frei-Methode ist. Aber genau hier ist sie genau richtig, das Eisenhower-Modell, weil es einteilt zwischen dringlich und wichtig. Wenn du das nicht kennst, google es mal, erklärt sich relativ schnell. Da kannst du auf jeden Fall erste Schritte gehen. Und dann kannst du also Erkenntnisse noch erlangen. Dann auf der wirkliche Doing-Ebene hilft total das Thema Time-Blocking. Dazu gibt es auch Inhalte im Vereinbarkeitsjahr, wie genau du Time-Blocks setzen kannst und wie du da für dich es so aufbauen kannst, dass du flexibel und anpassungsfähig bist, dass du nicht planen musst, ich muss jetzt morgen dieses To-Do tun und dann dieses und welches. Und gleichzeitig dir aber fokussierte Zeitfenster nimmst, um an den wichtigen Dingen zu arbeiten, egal was für reaktive Aufgaben es sind. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Diese Episode ist mein erstes To-Do heute. Also ich habe eben mein Übergangsritual gemacht, dann habe ich meinen Kaffee dabei getrunken, habe danach das Kopf-Freiboard sortiert, habe dann in den Kalender geguckt. Ich habe heute noch keine WhatsApp-Nachrichten gecheckt, noch keine E-Mails gecheckt. Ich habe kurz eine Instagram-Story gemacht, aber auch da sonst nicht alle Nachrichten beantwortet. Das wären alles reaktive Aufgaben. Sondern ich habe das alles sortiert, habe geguckt, was steht an, habe gesehen, okay, mein erster Call ist heute 14 Uhr, jetzt ist es 9.11 Uhr in diesem Moment. Also nehme ich mir jetzt erstmal einen Time-Block für die Podcast-Episode und die erstelle ich jetzt. Und hätte ich jetzt erst WhatsApp-Nachrichten beantwortet und E-Mails und so weiter, könnte ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich nicht vor heute Mittag 12 Uhr überhaupt ready gewesen wäre, eine Podcast-Episode aufzunehmen, weil 1000 kleine To-Dos kommen. Die kommen nachher, also ich werde schon noch gewisse Dinge auch heute tun, die reaktiv sind, weil ohne E-Mails ist es auch schwierig, irgendwie ein Business zu führen. Aber es ist nicht mein first thing und es nimmt nicht so viel Zeit ein. Und da können dir halt Timeblocks helfen. Und dadurch bin ich übrigens auch so kontinuierlich, zum Beispiel in der Podcast-Produktion. Ne, es gibt ja jetzt seit 2017 jede Woche eine neue Podcast-Episode, beziehungsweise es gab eine Phase, da habe ich mich entschieden, jede zweite Woche eine neue zu machen. Aber es gab sozusagen regelmäßig immer Content und das kann ich ohne wirklichen Drang, Zwang oder ähnliches easy peasy in meinen Alltag einbauen, weil ich genau so vorgehe. Dann einen weiteren Schritt, den du machen kannst, ist das Thema Identität von Leistung entkoppeln. Finde ich persönlich eine sehr spannende Herausforderung. Also ich lache so, weil das ist, glaube ich, so mein hardest part. Weil diesen Gedanken üben, ich bin mehr als das, was ich produziere, der ist total wichtig. Und zu bemerken, dass mein Selbstwert nicht von meiner Leistung abhängt. Und auch eben, also ich bin eine Versagerin, wenn ich was nicht fertigstelle. Das ist halt eine Sache, die du hinterfragen kannst, ne, weil die nicht wahr ist. Ich habe rational, kognitiv verstanden, dass das nicht wahr ist. Und fühle ich mich gut, weil ich regelmäßig diesen Podcast produziere? Ja. Ja, fühle ich mich gut, weil ich regelmäßig mein Business vorankomme, weil ich Programme anbiete, weil ich Frauen begleite, ein glückliches Leben mit Familie und Beruf zu führen? Ja, total. Und das darf ich auch. Und gleichzeitig, da sollte ich nicht meine Identität an Leistung koppeln und du auch nicht. Also das ist der, sozusagen der nächste Schritt. Und einen letzten Schritt, den ich dir mitgebe, es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, aber so als so 5 Schritte, die du mitnehmen kannst, ist so eine Art Shutdown-Ritual einzuführen, weil Rituale helfen uns, Übergang zwischen ich tue was und ich tue was nicht, ja, zu schaffen, uns das zu signalisieren. Das ist übrigens genau das, was ich auch mit meinem Übergangsritual mache, ne? Was, wenn du nicht weißt, was mein Übergangsritual ist, guck mal in die Shownotes, guck mal da zum Start klar Journal, da erkläre ich dir das. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, sozusagen mein Übergangsritual abzugucken. Es kann auch sein, ein kleiner Spaziergang, ein Kleidungswechsel, ja? Viele machen das, die irgendwie so Hosenanzug oder so tragen, dass sie dann ihren Blazer ausziehen, dann sind sie sozusagen in privatem Kontext und wenn sie den anziehen, sind sie im beruflichen Kontext. Also das ist sozusagen ein Hinweis, dass deinem Nervensystem hilft zu verstehen, dass der Arbeitstag beendet ist. Und wenn, also das geht mit Erwerbsarbeit und Care-Arbeitszeit und Hausarbeit relativ gut. Du kannst es aber auch innerhalb eines Themenfelds machen, also zum Beispiel innerhalb der Care-Arbeit, dass du dir Übergänge schaffst und zum Beispiel sagst, okay, nach dem Mittagessen gibt es immer eine Mittagspause und das Kind spielt irgendwie alleine oder darf seine Fernsehzeit nehmen oder was auch immer. Und du trinkst da deine 10 Minuten Kaffee oder was auch immer dir gut tut. Also diese Rituale schaffen, so um runterzukommen, deswegen Shutdown-Ritual, ist auch eine Möglichkeit, um aus diesem Dauerreaktionsmodus rauszukommen, zumindest mal so einen Stopp einzusetzen. Alle diese Schritte alleine werden nicht zu dem Ergebnis führen, aber alle Schritte zusammen werden zu dem Ergebnis führen, dass du rauskommst aus diesem Ich reagiere einfach nur noch. So, heute mal wieder eine längere Podcast-Episode. Hatte ich wohl ganz schön viel zu sagen. Ich freue mich mega, wenn du noch schnell in die Kopffrei-Woche reinhüpfst. Du kannst dich anmelden unter carolinhabekost.de kopf-frei-woche. Und den Link findest du natürlich in den Shownotes. Da halbieren wir deine To-Do-Liste und wir gehen noch mal mehr auch darauf ein, wie du mit deine To-Dos nicht nur reduzierst, sondern in diesen Steuermodus kommst von ich führe die Regie meines Lebens. Also wenn dir diese Episode gefallen hat, sei auf jeden Fall dabei. Lad super gerne auch noch eine Freundin ein. Und ich fasse jetzt nochmal so die Kernaussagen dieser Episode zusammen. Das Muster, über das ich gesprochen habe, ist, man macht und tut den ganzen Tag und fühlt sich am Abend leer. Und warum ist es so? Weil du nicht an deinen eigenen Zielen arbeitest, weil du vielleicht gar kein Ziel hast, gar keinen Nordstern hast, wo du hin möchtest oder wenn du einen hast, nicht so genau weißt, wie du da hinkommst. Manche erlauben sich übrigens auch nicht, einen Nordstern zu machen, das ist auch nochmal ein Thema, sondern du machst und tust, also du denkst von 12 bis mittags und hast vielleicht solche Ausreden wie, das geht aber nicht anders, weil ich habe ein Kind, das ist 2 Jahre alt und das braucht mich permanent. Und ich finde es auch eine größere Herausforderung mit einem 2-jährigen Kind als mit einem 14-jährigen Kind, definitiv. Und das Muster ist trotzdem das Gleiche. Und auch Menschen ohne Kinder haben das ja, ne? Dass sie den ganzen Tag machen und tun, sich abends leer fühlen. Und es liegt eben an diesem Reaktionsmodus. Dann reaktives Arbeiten fühlt sich nach harter Arbeit an, auch weil es harte Arbeit ist. Aber harte Arbeit und wirksame Arbeit sind nicht dasselbe. Und deswegen fühlst du dich so schlecht. Deswegen bist du körperlich erschöpft und auch mental überlastet, aber bist nicht glücklich und zufrieden. Dann ist eine Kernaussage dieser Episode quasi, die meisten von uns haben blinde Flecke, weil Prokrastination muss nicht aussehen wie, die guckt nur Netflix, die sitzt nur auf dem Sofa, sondern Aufschieberitis kann auch so aussehen wie, die hat ein volles Postfach, die ist die ganze Zeit am Machen und Tun, die ist komplett überarbeitet. Und die Kernbotschaft ist, das Problem ist kein Mangel an Disziplin, sondern es hat was mit deiner Haltung zu tun, es hat was mit deinem System zu tun. Du hast, also mit Fokus, wenn du den Fokus nur auf Dringlichkeit hast und du hast dir das vermutlich unbewusst so gestaltet und die frohe Botschaft ist, du kannst bewusst gestalten und dadurch dein ganzes Leben verändern. Das ist übrigens, warum ich so begeistert bin vom Thema Selbstmanagement, weil Selbstmanagement, zum Beispiel die Kopffrei-Methode, genau all diese Probleme löst. So, über 39 Minuten. Ich höre auf für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hoffe, dass ich dich bei der Kopffrei-Woche sehe. Und sage, denk dran, better done than perfect, deine Caroline.